Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Academia Insights. Wann ist denn das eigentlich passiert? Das Jahr ist ja irgendwie schon wieder vorbei. Heute möchte ich euch mitnehmen auf meine persönliche Reise in 2025. War ganz schön wild bei uns. War eine wilde Nummer, hat auch viel Spaß gebracht, hat viel Klärung gebracht für mich und so wie man das zum Jahresende zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Neujahr macht, möchte ich euch gerne einladen, mit mir eine kleine Reflexionsreise zu machen. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du Lust hast, mit mir mein Jahr, unser Jahr 2025 ein bisschen zu reflektieren. Vielleicht hörst du, dass meine Stimme noch ein kleines bisschen angegriffen ist. Ich habe den Herbst jetzt ziemlich lange und ziemlich krank im Bett verbracht. Keine Angst, war nicht so, also war schon schlimm, aber war nicht so schlimm. Kein Grund, um sich Sorgen zu machen. Mich hat einfach nur eine richtig fiese Grippe nach der anderen von den Füßen geholt, wie sich das gehört, wenn man eben Mama von einem kleinen Kindergartenmäuschen ist. Da kann ja schon mal passieren, ne? So, verschont auch mich nicht. Für mich war 25 ein ziemlich wildes Jahr, nicht nur bei mir. Ich habe das von ziemlich vielen gehört und für mich war das sicherlich auch ein Jahr der Kurskorrektur. Gar nicht so sehr, weil vorher alles falsch war, sondern weil für mich klar wurde, an welchen Enden mir noch Puzzlestücke gefehlt haben. Und wann weiß man das? Naja, immer dann in dem Moment, wo man sie hinzufügen kann. Die Folge ist für mich also gar kein Rückblick im Sinne von, lass uns mal große Erfolge feiern und uns selbst ein bisschen beweihräuchern, sondern ich möchte gerne mit euch zusammen und ich freue mich wie immer über euer Feedback, eine kleine Bestandsaufnahme machen. Ich möchte überlegen, was hat sich verändert in meinem Denken, in meinem Team, in der Art, wie Academia heute arbeitet, verglichen mit von vor einem Jahr. Was hat auch meine persönliche Reise damit zu tun? Und wo soll es in 2026 weiter hingehen? Und ein Kernthema, das wir in 2025 hatten, war so ein bisschen das Thema weg von Lösung hin auch zur Entscheidungsfähigkeit, hin zu informierten Entscheidungen, damit wir eben dem Pferd im besten Sinne dienen können. Dazu gehört sicherlich auch das One Welfare Model, über das ich gestolpert bin. Da machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Aber da geht es ganz krass auf und ganz klar um das Thema. Geht ja gar nicht nur um Pferdewohl, sondern es geht ja auch um die Umwelt, in der wir leben. Die Natur, die Welt, mit der wir konfrontiert sind, aber eben auch die Menschen, die damit zusammenhängen und alle zusammen haben eine Schnittmenge. Und wenn es uns besonders gut gelingt und besonders schön wird, das ist immer dann, wenn wir eine möglichst gute Homöostase zwischen all diesen Schnittmengen haben. Pferde Equine Welfare profitiert davon, wenn es dir als Pferdemensch gut geht. Und dir als Pferdemensch, du profitierst doch auch davon, wenn es deinem Pferd gut geht, Mensch, wilde Nummer. Und wenn wir das dann noch so hinkriegen, dass auch die Natur davon profitiert, dann kann die Sache doch schon gar nicht so schlecht gelaufen sein. Ich habe also auch so ein kleines bisschen... es ist so viel schlecht im Pferdebereich. Ich weiß das. Und nicht nur im Pferdebereich, sondern auch auf der ganzen Welt gibt es so viele Dinge, die wir nicht schön finden und die wir gerne anders hätten. Aber jetzt mal ernsthaft, Leute, davon, dass wir es die ganze Zeit schlecht reden, wird es auch nicht schöner. Ich bin also auch sehr dafür, dass wir Dinge beim Namen nennen, dass wir darüber sprechen und sie nicht schönreden, zum Beispiel die ganzen großen Gesundheitsprobleme, die wir in der Pferdebubble haben. Aber wir müssen jetzt auch nicht immer, und das höre ich manchmal allzu oft, ich finde, Humor ist auch eine großartige Kapazität und Waffe, mit der wir uns ausstatten dürfen. Wir müssen gar nicht immer mit den zwei Eimern schwarzer Farbe unterm Arm irgendwie aus dem Haus gehen und sagen, alles kacki. So schlimm ist nämlich meistens gar nicht. In diesem Sinne habe ich mir ein Glas Wein dazu geholt und gute Schokolade, damit wir es uns mal so richtig hier vom Feuer gemütlich machen können, um gemeinsam den Jahresend-Podcast aufzunehmen. Denn ein zentrales Missverständnis im Pferderei-Bereich ist für mich nach wie vor, wenn wir genug wissen, handeln wir automatisch richtig. Wenn wir uns genug anstrengen, dann wird automatisch alles wieder gut. Die Wissenschaft zeigt da was anderes. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ja? Also da dürfen wir so ein bisschen das One Welfare Model, von dem ich vorhin gesprochen habe, im Hinterkopf erhalten. Oh, hier, Quellenangabe, wenn wir wissenschaftlich arbeiten wollen. Das One Welfare Model ist entwickelt worden von Christina Wilkins, die ja ganz viel macht im Bereich der Wissenschaftskommunikation, gerade auch im Pferdebereich. Und ich finde dieses Modell einfach ganz großartig. Ich habe es dieses Jahr auch eben Equidemia Online Campus vorgestellt und ich habe so ein bisschen, während ich es vorgestellt habe, noch gehört, wie den Leuten so zentnerweise die Säcke von den Schultern gefallen sind, weil endlich auch dieses Schuldthema, darf es mir überhaupt dabei gut gehen, wenn es meinem Pferd gar nicht so optimal geht, runtergefallen ist. Ja klar, darf es dir dabei gut gehen, dir muss es sogar gut gehen, damit du dich bestmöglich kümmern kannst, wenn du selber im Burnout bist. Die liebe Kathi Westendorf spricht immer vom Pet-Pleasing-Burnout und ich finde, einen besseren Begriff kann man kaum dafür finden. Wenn du selber im Burnout bist und dich total dafür aufopferst und irgendwie dein letztes Geld, deinen letzten Pullover gibst, nicht mehr schläfst und nichts mehr zu essen hat, ist deinem Pferd ganz sicherlich damit auch nicht geholfen, da muss eine andere Lösung her. Also immer alles so ein bisschen in den Kontext setzen. Wir erinnern uns, Kontext ist King und dann läuft der Hase auch schon. Dann können wir gute Entscheidungen, informierte Entscheidungen treffen. Wir müssen also auch gar nicht von einer Fortbildung in die nächste hüpfen. Die liebe Anja, die hat letztes Jahr im Summit darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Fear of missing out and fear of finding out. Finde ich auch, sind zwei sehr großartige Begriffe, mit denen ich jetzt gerne arbeite, seit ich das von den Kollegen gehört habe. Macht mir total viel Spaß, denn ich kenne ganz viele Leute, die kommen zu uns in die Beratung und die sind schon irgendwie so, die haben Wikipedia schon mal hoch und runter gehört, gelesen und haben irgendwie alle Podcasts über Pferdegesundheit schon mal hoch und runter gehört und wundern sich, warum der Hase immer noch nicht läuft. Also klar, natürlich, je mehr wir wissen, desto bessere Entscheidungen können wir treffen. Aber wir müssen wissen, auch einordnen können. Wir brauchen die Zeit, um es zu verdauen. Wir brauchen auch die Zeit, um in die Praxisanwendung zu kommen. Das hilft überhaupt nichts, wenn wir uns total fertig machen und von einer Konferenz in die nächste, von einer Fortbildung in die nächste hüpfen. Vor allem, wenn wir teilweise unterschiedliche Standpunkte hören. Das bedeutet gar nicht, dass diese Standpunkte automatisch falsch sein müssen. Es bedeutet aber, dass jeder Referent, jeder Wissenschaftler, jeder Reitlehrer, jeder Forscher seine eigene Biografie hat und vielleicht an dem einen oder anderen Punkt eine andere Meinung hat. Mir gerade passiert. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund davon, auch mit Alternativmethoden in der Schmerztherapie zu arbeiten. Vor allem auch bei den Fällen, die austherapiert sind. Also ich glaube, wir sind uns alle einig hier, ne? Also jeder, der den Podcast hört, der weiß, dass Facebook kein guter Ort für Diagnosen ist. Auch Instagram ist kein guter Ort für Diagnosen. Das machen wir mal ein bisschen solider. Aber wenn das solide ist und wenn das lange begleitet wurde und wenn da multidisziplinärer Ansatz und alles, was wir so tun können, finde ich das durchaus durchaus solide, auch mit alternativen Methoden zu arbeiten, wie zum Beispiel mit Akupunktur und wie zum Beispiel mit Peer. Peer ist ja so eines der großen Baustellen, die wir da so haben. Und nee, ich würde jetzt nicht, also als Ernährungsberater würde ich jetzt nicht meinem Kunden schon mal per se Peer in die Ration einbilanzieren. Das fände ich jetzt auch ein bisschen wild. Aber wenn wir dann Schmerzpatienten haben, der ist in tierärztlicher Betreuung, der ist austherapiert nach bestem Wissen und Gewissen, und dann können wir natürlich alle Register der antiinflammatorischen Fütterung ziehen und wir können alles, was wir so an Bewegungstraining machen können, so aus dem Hut zaubern. und können optimieren, wie das Pferd lebt. Und Pea kann auch, oder Cannabisöl kann ein wichtiger Baustein sein. Jetzt können wir natürlich diskutieren, dass Pferde ein anderes Verdauungssystem haben als wir Menschen. Und da wir nicht genau wissen, wo Pea beim Pferd aufgenommen wird oder eben auch nicht aufgenommen wird, gibt es für das Pferd keine wirklich gute Studienlage dazu. Nun gibt es allerdings eine ziemlich gute Studienlage für Mäuse, Hunde, Katzen, Menschen. Wenn du mal eben den Suchbegriff bei PubMed eingibst, kommen da mal so 377 Hits. Das ist jetzt nicht nichts. Und alle mit wirklich guten Ergebnissen, hört sich alles sehr vielversprechend an. Ja, wir müssten nochmal, wenn wir bei Wünsch dir was wären, würden wir uns wünschen, dass wir auch beim Pferd eine Studienlage dazu haben, denn wir wissen ja von einigen Stoffen zum Beispiel, wie Hyaluronsäure, dass die beim Pferd nicht so verstoffwechselt werden wie beim Menschen. Also nehmen wir Hyaluronsäure oral beim Pferd, kommt es im Gelenk nicht an, ist zumindest nicht nachweisbar. Gibt es eine Verbesserung? Einige Besitzer sagen ja, andere Besitzer sagen nein. Wissenschaftliche Evidenz gibt's nichts. Möchtest du damit arbeiten? Kannst jetzt selber entscheiden. Kannst ja mal ausprobieren. Wenn es nicht hilft, macht schönes Fell. Kann man es im Zweifelsfall immer noch sein lassen, dann hat es im Zweifelsfall Geld gekostet. Bei Pea ist die Sache ein kleines bisschen anders. Wir haben nämlich nicht nur keine Evidenz dafür, sondern auch keine Evidenz dagegen. Und das alleine, fände ich jetzt, ist schon gar nicht so schlecht, ne? Es gibt ja andere Produkte, wie zum Beispiel MSM, da hätten wir eine Evidenz dagegen. Und deswegen finde ich das jetzt schon mal gar nicht so schlecht, das einfach mal im Zweifelsfall gerne bitte mit fachkundiger Begleitung, gerne gemeinsam mit meinem behandelnden Tierarzt auszuprobieren. Und wir hören davon, dass, oder ich kenne das auch von den Pferden, die ich begleite, wenn die zum Beispiel neurologischen Schmerz haben, dass wir wirklich großartige Erfolge haben, gemeinsam mit dem ganzen anderen Kram. Ja, Fütterung einstellen, antioxidativ, antiinflammatorisch, angepasst bewegen, Haltung anpassen, bla, kann das einer der Bausteine sein, die also wirklich zu einem guten Erfolg führen. Warum soll ich das nicht machen? Kostet mich im schlimmsten Fall 20 Euro im Monat. Könnte man mal probieren. Das sehen andere Kollegen anders. Ja, ist ja in Ordnung. Also die arbeiten dann nach dem Ansatz, dass sie sagen, solange es keine eindeutige Evidenz dafür gibt, rate ich von dem Produkt erstmal ab. Okay, es ist ein Ansatz, den kann ich durchaus verstehen, ist halt nicht meiner. Ich arbeite da ganz gerne auch mal nach dem Prinzip Hoffnung, zumindest wenn es keine Kontraindikation gibt. Warum nicht? Und bisher hat der Erfolg mir recht gegeben. Solange ich also nichts anderes von irgendjemandem von euch höre, werde ich das auch weiterhin empfehlen und werde auch weiterhin auch zum Beispiel mit Hanföl an der Stelle arbeiten. Aber der Punkt ist natürlich da, Pferde haben ein anderes Verdauungssystem, Fermentiersystem als Menschen und Hunde und Katzen das haben. Herbivore, Carnivore können wir nicht per se über einen Kamm scheren. Deswegen würde ich auch hier sagen, immer mal einmal nachgucken, einmal mal gucken, was man so empfiehlt und auch in welcher Dosierung. Und dann gegebenenfalls eine angepasste, informierte Entscheidung treffen. Das ist also so ein klassischer Fall von, hier haben wir eine informierte Entscheidung und können dann hinterher für uns selber abwägen, möchte ich das ausprobieren oder nicht. Und das ist das, was mir wichtig ist. Denn ich habe viele Lektionen auch in 2025 gelernt. Eine davon war sicherlich, dass ich ein weiteres meiner Jungpferde verloren habe, gehen lassen musste. Denn der Phönix, der Cremello, den ich hatte, hat sich einfach nicht erholt. Wir hatten ihn ja auch auf Neuroleptika eingestellt, hat ja eine Magenausgangsdysfunktion. Und haben da mit vielen Experten, ich bin Gott sei Dank ja gut vernetzt, mit vielen Experten dran rumgewerkelt. Er hat die Höchstdosierung der Neuroleptika bekommen. Wir haben mit MCP gearbeitet. Und es hat nicht dazu geführt, dass das Pferd sich deutlich verbessert. Dann haben wir den durchgekriegt. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, ein Pferd auf Heukops durchzukriegen und mit Mesh durchzukriegen. In der Arktis, wo wir eben dann auch lange Intervalle haben, wo es wirklich kalt ist, wie oft das Pferd am Tag gefüttert werden muss, wie oft wir da Breichen rausgetragen haben im Schneesturm. Das war schon wirklich anspruchsvoll. Und wenn ich liebevoll über Pet-Pleasing und Burnout spreche, dann sicherlich auch, weil ich auch davon betroffen war. Wir haben alles in der Familie dafür gegeben, damit dieses Pferd leben kann, überleben kann und durften trotzdem dabei zusehen, wie es ihm Schritt für Schritt immer schlechter ging. Über die Jahre, aber eben auch unter Vollbehandlung. Ich hatte erst das Gefühl, ja, wir haben das Problem erkannt. Damit ist auch die Gefahr gebannt. Jetzt kriegen wir das hin. Das hat ungefähr 2 Wochen gehalten. Und dann haben wir gesehen, das stellt sich nicht so richtig ein. Haben dann nochmal versucht, an allen Stellschrauben zu drehen und haben spätestens dann gesehen, nee, wird nicht so richtig. Wird, egal an wie vielen Stellschrauben wir drehen, wird nicht so richtig gut, wird vielleicht auch in dieser Umgebung nicht so richtig gut. Vielleicht braucht er einfach was anderes, vielleicht ist er besser beraten in einem kuscheligen Boxenstall. Und die Internisten, die Experten, die ich dazu geholt habe zur Beratung, haben gesagt, naja, normalerweise müssten diese Pferde das ganze Jahr auf Gras stehen und eben gar nicht mit Heu konfrontiert sein, wegen des höheren Wasseranteils in der Ration. Und auch dafür haben wir eine Lösung gefunden. Also auch dafür habe ich dann geguckt, dass ich Plätze für ihn organisiere. Einen in Deutschland und einen in Frankreich organisiert, die ihn genommen hätten. Aber bevor ich das Pferd dann auf so eine anstrengende und lange Reise schicke, möchte ich natürlich wissen, funktioniert das auch oder gehen wir nur von einem Elend ins nächste? Und dann habe ich keine Kontrolle mehr und kann nicht mehr helfen. Und haben dann also hier auf den Sommer gewartet, haben auf die Weidesaison gewartet. Und ja, erstaunlicherweise, überraschenderweise hat das nicht geklappt. Das Pferd stand auf 24 Stunden Gras und ist nicht klargekommen, ist auch unter Medikamenten nicht klar, also sowohl erwartungsgemäß wäre eigentlich gewesen, dass er ohne Medikamente klarkommt. Er ist weder mit noch ohne Medikamente klargekommen. Zum Schluss, so Mitte Juli, wurde es immer schlimmer. mussten wir fast täglich Paraffinöl eingeben. Er hat trotzdem gekolikt. Hat schon negative Effekte im Passive Stay Apparatus bekommen. Also die Beckenbänder sind gerissen. Das Knie hinten rechts war nicht mehr in Ordnung. Und so weiter und so weiter. Die Abrollmechanismen in den Hufen haben dann nicht mehr funktioniert. Und das war dann der Punkt, wo wir die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, okay, hier ist keine Lebensqualität mehr. Das kriegen wir nicht mehr hin. Der kann kein Pferd mehr sein. Das schaffen wir nicht. Und mussten uns von ihm verabschieden. Wir haben in dem gleichen Atemzug noch weitere Pferde gehen lassen müssen. Einer ist verunfallt hier am Hof. Das war Gott sei Dank nicht meiner. Er ist vom Berg gefallen. Einer ist der DSLD, einer degenerativen Sehnenerkrankung oder Bindegewebserkrankung erlegen. Was dann dazu am Ende des Tages dazu geführt hat, dass schon einzelne Gelenksknochen disluxiert sind. War leider nicht mein Pferd. Ich hätte ihm das gerne erspart. Ich hätte gerne schon etwas eher die Entscheidung getroffen. Aber die Besitzerin wollte das nicht. So ist das manchmal in dem Sinne. Dann kommen die Leute nicht, um ihre Pferde zu versorgen, aber auch nicht, um sie zu erlösen. Das ist natürlich schade. Vor allem fürs Pferd. Es war also ein ziemlich hartes Jahr, ein ziemlich harter Sommer, der mich auch noch mal so ein bisschen noch mal mehr in die Richtung geschubst hat, mir Evidenz anzugucken, mir über so Dinge Gedanken zu machen, wie wann ist ein Pferdeleben lebenswert, aber auch zu sagen, okay, die Sachen, die wir nicht ändern können, da müssen wir uns in Akzeptanz üben, und zwar in radikaler Akzeptanz, ob das jetzt etwas ist, was mir gefällt oder nicht. Ich kann den Prozess nicht umkehren. Ich kann nur versuchen, im besten Sinne gute Entscheidungen für mein Pferd, für meine Pferde, für meine Schutzbefohlenen zu treffen in diesem Sinne. Und Pferdeprobleme entstehen fast nie monokausal. Das haben wir an der Kaskade vom Phönix, von der ich vorhin erzählt habe, so ein bisschen gesehen. Da kommt das eine zum anderen und dann kriegen wir immer mehr Nebeneffekte und wenn man sieht, wie solche Kaskaden entstehen und auch live am Pferd sieht und dann die Möglichkeit hat, sich auch nochmal Videos anzugucken, dann kann man natürlich sagen, okay, das hätte ich schon vor 5 Jahren sehen können, das hätte ich schon oder das habe ich schon vor 4 Jahren gesehen, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren und das kann ich jetzt sehen. Das bringt natürlich mir als Trainerin, als Beobachterin, als Ganganalystin nochmal mega viel Klarheit, wie komplexe Dinge, komplexe physiologische Vorgänge miteinander zusammenhängen, macht unheimlich viel Sinn. Leider erst in der Review, nicht von vornherein. Aber gerade bei genetisch degenerativen Erkrankungen können wir auch einfach nichts machen außer Management und Pferde lieb haben. Angepasst bewegen. Ja, so ist das. Aber so bin ich natürlich genauso davon betroffen wie alle anderen, die ihr da draußen zuhört, dass egal wie gut wir versuchen zu managen, egal wie sehr wir uns bemühen, egal wie sehr wir uns dabei aufopfern, der eine oder andere Prozess nicht aufzuhalten ist, ob ich das möchte oder nicht. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Anfang des Podcasts und über das One Welfare Model sprechen, dann finde ich, ist das manchmal eine schwierige Balance zwischen mitfühlen und empathisch zu sein, gerade wenn die eigenen Pferde betroffen sind. Und auf der anderen Seite sich auch abzugrenzen und zu sagen, ich muss mich auch um mich kümmern. Es hilft überhaupt nicht, wenn ich ins Burnout gehe. Und das war sicherlich eine Reise, die ich vor allem in diesem Jahr, ich mache ja jetzt seit 4 Jahren Palliativarbeit, ich kenne mich ja so langsam damit aus, aber die ich vor allem in diesem Jahr nochmal den Prozess, den ich durchlaufen musste, den ich durchlaufen habe. Und ich muss sagen, auf der anderen Seite davon geht es mir deutlich besser. Das bedeutet nicht, dass ich aufhöre, um jedes Pferd zu kämpfen und zu gucken, dass wir so lange wie möglich Welfare, Wohlergehen sichern können. Hat aber viele Dinge einfach so unglaublich viel klarer gemacht. Ein anderer wichtiger Baustein war für mich, mich nochmal in die Tiefe der Physiologie zu vertiefen in diesem Jahr. Ich habe ja so eine unglaublich lange Ausbildungsreise mittlerweile schon hinter mir, wo ich jetzt so sagen kann, oh Mann, die Bausteine, die greifen so schön ineinander. Wenn ich mir, also ein ganz wichtiger Schritt war für mich sicherlich die Ernährung an dieser Stelle. Liebe Grüße, Conny. Ich weiß, du hörst dann immer mal wieder zu. Weil ich bin immer noch froh, dass du mich dazu überredet hast, mitzumachen. Und kann das jedem nur empfehlen. Wenn ihr nichts vorhabt, meldet euch mal bei der Conny an für die Masterclass. Bei ihr heißt es Meisterklasse, bei uns heißt es Masterclass. Meldet euch mal da an. War ein mega wichtiger Stepstone für mich, um mich nochmal mehr mit der wissenschaftsbasierten Arbeit auseinanderzusetzen. Und dann bin ich aber immer wieder an die Grenze gekommen, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das Pferd ist so gut eingestellt. Eigentlich müsste jetzt hier alles Taco sein. Nicht nur bei den eigenen, sondern eben auch bei Kundenpferden. War aber nicht Taco, war überhaupt nicht Taco. Und dann habe ich natürlich, jetzt kommt das nächste Stück Schokolade, ich fange gleich an zu schmatzen, habe ich natürlich immer als allererstes, wie das so ist, als guter akademischer Trainer, an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt. Und dann kam der Moment, auf den ich 2 Jahre gewartet habe. Ich habe die Ganganalystenausbildung gemacht, habe mich nochmal tiefer mit dem Thema Movement Science beschäftigt, habe mich nochmal tiefer mit dem Thema Ganganomalien und auch Sektionen beschäftigt. Und bin da sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Equine Studies, die ja auch bei uns in der Masterclass referieren, die liebe Zephania. Und durfte da nochmal die fehlenden Puzzleteile einsammeln. Also völlig egal, wie gut wir die von der Ration her einstellen, wenn die Pferde 10-mal rückfällig werden und Magenprobleme haben, dann können wir uns sicher sein, dass wir da irgendwo das Thema chronischen Schmerz haben. Aber wo steckt's denn, wenn das Pferd nicht deutlich lahm ist? Und das ist sicherlich eines der ganz großen Puzzleteile, die ich dieses Jahr für uns eingesammelt habe. Das ist die Ganganalyse nicht nur im Sinne von tierärztlicher Ganganalyse, sondern im Sinne von funktioneller Anatomie. Und gerade dadurch, dass ich aus der akademischen Reitkunst schon so ein sehr geschultes Auge habe und Jahre damit verbracht habe, zu gucken, welcher Huf tritt wohin, war das natürlich für mich sehr einfach, die Bausteine einzubauen, da ich aus der Ernährung spätestens schon die wissenschaftsbasierte Arbeit hatte und auch ja aus meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe ja mal tierärztliche Kongresse und sowas organisiert. Ich das daher schon so ein bisschen ja einfach mitgebracht habe, war das natürlich sehr einfach für mich zu implementieren. Und das war so ein bisschen so ein Heureka-Moment. Denn dann habe ich gespürt, wie die verschiedenen Puzzleteile noch mal klarer ineinander fallen, noch mal viel mehr Sinn bringen. Und warum das eine oder andere nicht funktioniert oder auch nicht funktionieren kann, völlig unabhängig davon, wie sehr wir uns bemühen. Es war auch ziemlich challenging, denn ich musste viele alte Glaubenssätze gehen lassen, wie zum Beispiel, dass der Rücken sich heben kann. Spoiler, kann er nicht. Oder dass wir Versammlung zur Gesunderhaltung brauchen. Spoiler, brauchen wir nicht. Also macht nichts, wenn ein Pferd versammeln kann. Hilft aber auch der Gesundheit so ziemlich überhaupt nicht, sondern ist Belastung, genauso wie springende Belastung ist. Oder lange Wanderritte machen. Das bedeutet also nicht, dass das was ist, was wir verteufeln müssen, bedeutet aber auch nicht, dass wir das auf Teufel komm raus brauchen. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit, die wir dann für jedes Individuum finden müssen. Jetzt muss ich mal ganz schnell meine Praline essen. Denn sonst schmilzt die mir hier weg. Und euch, ich habe euch ja einen gemütlichen Abend oder morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört, vor dem Kamin versprochen. Und da gehört für mich, zumindest am Jahresende, sonst eher seltener, ein Stückchen Schokolade und ein Glas Rotwein dazu. Großartig. Lecker. Ich weiß, es ist nur Fett und Farbstoff, aber ich finde es großartig. Bisschen Kakao ist noch dran, aber ich finde es großartig. Genau. Es war also für mich nochmal sehr, sehr herausfordernd, hat aber auch nochmal sehr, sehr viel Klarheit gebracht, weshalb ich mich noch differenzierter zur Reitweise positionieren kann. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, wir brauchen eine Reitweise. Denn ich glaube, wir müssen irgendwie ein Ziel mit unseren Pferden haben. Wenn du jetzt so einen großen Garten hast wie ich, dann schadet denen das sicherlich nicht, da auch einfach nur rumzustehen. Wenn du nicht so einen großen Garten hast wie ich, also so eine ganze Bergkette, ist das eine ziemlich blöde Sache für ein Lauftier, wenn das da so rumsteht. Das heißt, irgendwas muss ich mit dem machen. Ob das jetzt Reiten ist, sei dahingestellt. Aber ich muss was mit dem machen. Und ich muss es bewegen. Das heißt, so ganz kommen wir an der Geschichte mit der Reitweise nicht vorbei. Und so ganz kommen wir auch an der Sache mit der Selbstoptimierung im Sinne von, wir gucken uns den Sitz an. Wir lernen handunabhängig zu sitzen. Wir haben gerade einen tollen Podcast mit dem Stefan Fischer dazu gemacht. Übrigens hier nochmal schöne Grüße, lieber Stefan. Ich fand es großartig. Ich hatte das Gefühl, mit einer Menschenversion von mir zu sprechen. Du hattest auch immer genau die nächste Studie parat. Hat mir großen Spaß gemacht. Machen wir demnächst nochmal. Aber immer dann, wenn wir dann da eben Evidenz drunter legen können, dann können wir dann die Reitweise nochmal kritisch hinterfragen und auch überlegen, wenn wir gut genug ausgebildet sind, können wir das kritisch hinterfragen und überlegen, was brauche ich jetzt davon für mein Pferd? Und nun ist meine reiterliche Heimat, das ist ja kein Geheimnis, die akademische Reitkunst. Würde ich heute nochmal auf Biegen und Brechen einem Pferd eine Levade beibringen und eine Piaffe beibringen? Auf gar keinen Fall. Würde ich nicht machen. Habe ich gemacht unter dem Aspekt, dass ich lange geglaubt habe, wir müssen die Vorhand befreien, die Hinterhand tragfähig machen. Gucken wir uns unter physiologischen Gesichtspunkten an, ist das Quatsch. Ja, warum bleibe ich trotzdem bei der akademischen Reitkunst? Naja, weil wir auch einige Dinge ziemlich gut können. Wir können zum Beispiel angewandte Lerntheorie. Ich kenne keine andere Reitweise, die so gut und so klar Hilfen erklärt und die dann ein ganzes System aus Hilfen hat und die auch benennen kann und auch Wege benennen kann, wie wir das pferdefreundlich kommunizieren können. Die auch so ein System aus Bodenarbeit und so hat, würde ich mir, ich kenne auch keine andere Reitweise, die so gut da drin ist, den Sitz zu erklären und wo der Sitz so schön zusammenpasst mit der Evolutionstheorie und mit der Theorie der Spinal Engine. Und ich denke, das sind sicherlich ganz, ganz, ganz große Stärken, von denen unsere Pferde profitieren können. Wir gucken uns die ganzen blauen Zungen an, wir gucken uns die ganzen hässlichen Social-Media-Bilder an. So ein bisschen evidenzbasiertes Sitztraining ist jetzt nicht so die schlechteste Idee, die wir irgendwie für uns haben können. Und sicherlich habe ich da noch mal eine Spezialausrichtung, dass ich mir die Mühe gemacht habe, mich noch mal in das Thema Ganganomalien einzuarbeiten, in das Thema Physiologie einzuarbeiten und auch in das Thema tierärztliche Lahmheitsdiagnostik einzuarbeiten. Und sicherlich ist das, was ja, was mich vielleicht auch oder Equidemia auch als Institut ausmacht. Was wir nicht von allen Leuten erwarten können, können wir jetzt aber außerhalb der akademischen Reitkunst auch nicht. Und dann finde ich die Truppe, mit in der ich mich auskenne und in der ich mich wohlfühle, eigentlich schon ganz nett. Ich finde, wir haben so viele großartige Stärken. Und mit der Reitweise ist das ja so. Ist das ja so wie mit allem anderen auch. Es ist immer die persönliche Interpretation, die wir davon leben. Und an der einen oder anderen Stelle muss man dann einfach auch mal unter den Kollegen sagen, we agree to disagree. Ist ja auch okay, können wir ja machen. Ich fühle mich mit den Leitplanken der Physiologie sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher auch aufgehoben, aufgebaut, dass wir in diesem Rahmen unsere Pferde arbeiten können. Und wenn wir dann ein Pferd haben, das sehr talentiert ist und das Belastungsgrenzen hat, die ja sehr hoch ist, einfach ein sehr gesundes Pferd ist, spricht da überhaupt nichts gegen. Die Pferde auch mal, so zweimal die Woche vielleicht, versammelt zu arbeiten. Aber nicht das Exzessive, nur noch versammeln, nur noch hohe Schule, sondern eben auch mal zu belasten. Wird ja auch keiner auf die Idee kommen, Pferd 5 Tage die Woche zu springen, hoffe ich zumindest. Oder 5 Tage die Woche 120 Kilometer zu reiten, hoffe ich zumindest. Ja, das wären immer diese Belastungsspitzen. Und dazwischen machen wir dann auch mal andere Sachen, die ein bisschen fröhlicher sind. Das hat mir auf jeden Fall, also dieser Ausflug in die Physiologie hat mir auf jeden Fall nochmal sehr geholfen, um da Klarheit zu finden. Und ich bin sehr gespannt, was das nächste Jahr für mich an der Stelle noch bringen wird. Das hat auch dazu geführt, dass ja, nicht nur die Masterclass, sondern Equidemia insgesamt so ein bisschen explodiert ist. Also ich glaube, je mehr persönliche Klarheit wir mitbringen, desto mehr Klarheit können wir natürlich auch ans Pferd, an den Kunden bringen. Es gab Phasen, in denen musste ich die Kompass-Calls also sperren, einfach weil wir so viele davon hatten und ich sonst nicht mehr zum Arbeiten gekommen bin. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und ich bin euch unglaublich dankbar für euer Vertrauen und dass ihr da noch ja, mehr Vertrauen in mich hattet, als ich das selber hatte. Und ich bin sehr begeistert von den Erfolgen, die wir am Pferd haben, je mehr Teile sich bei uns zusammensetzen. Ich kann euch also eins versprechen, ich werde auch in Zukunft die Suche nicht aufgeben und mich immer wieder in Tiefen stürzen, in Fächer stürzen und die Goldnuggets da für euch raussuchen und euch hier in den Podcast mitbringen, aber vor allem auch in die Masterclass integrieren. Denn unser Anspruch in der Masterclass ist ja, dass wir mehr rosa Kaninchen machen wollen, also mehr Leute, die so multidisziplinär wie ich da drauf gucken, denn ich glaube immer daran, immer noch und immer daran, dass wir alle das Beste für unsere liebsten Pferde haben wollen. Wir hatten also eine wahnsinnige Expansion auch bei Equidemia, während ich persönlich durch das eine oder andere Tal der Tränen geschritten bin, weil wir so viele Pferde verloren haben. Ist gleichzeitig die Firma immer größer geworden, was dazu geführt hat, dass ich großartige Co-Trainer mit ins Team geholt habe. Das ist sicherlich Also das, ne, wenn wir über Energiebudgets sprechen, dann kostet das sicherlich auch was von meinem Energiebudget, Menschen einzuarbeiten und mit ins Team zu holen. Und das ist was, was ich total unterschätzt habe, wie viel Zeit und Energie das kostet, Softwarestrukturen aufzubauen, Prozesse aufzubauen, die funktionieren. Menschen zu schulen, das fängt mit so einfachen Sachen an. Wie schreibt man Newsletter? Wie willst du denn Newsletter schreiben, wenn du nicht die gleiche Tiefe im Thema hast wie ich, ist die Hälfte davon falsch. Und das sind sicherlich Dinge, die ich total unterschätzt habe, die mich viel Energie gekostet haben. Und wo wir jetzt an einem Punkt sind, ein Dreivierteljahr später, wo ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, boah, guck mal, wie gut das geworden ist. Guck mal, was für coole Leute ich da an meiner Seite habe. Und schau mal, wie gut das Team jetzt anfängt, ineinander zu greifen, miteinander zu funktionieren. Was für eine wahnsinnige Menge an Fachwissen wir da gebündelt haben. Das, während ich es euch erzähle, habe ich ein kleines bisschen Goosebumps. Jeder der Kollegen hat auch seine eigenen persönlichen Krisen in diesem Jahr gehabt, die wir von innen nicht steuern konnten, sondern die von außen, ja, so als Leben einfach so über uns hereingebrochen sind. Bei mir war es sicherlich die Pferdekrise, auch bei einer Kollegin war es eine Pferdekrise, bei einer anderen Kollegin war es eine große persönliche Krise. Und trotzdem haben wir das geschafft, alle zusammen an einem Strang zu ziehen, weiter aufzubauen und Equidemia wegzuentwickeln von ich bin Equidemia, weiterzuentwickeln zu wir sind ein Institut, wir sind eine Akademie, wir sind eine Fortbildungsstätte, die ganz klar zwei verschiedene Wege hat. Einmal einen Weg für Professionals, für eine Ausbildung, für eine Trainerausbildung, für eine Trainerweiterbildung und einmal ein Platz für dich und dein Pferd, für ambitionierte Freizeitreiter, die sich sowohl als Reiter weiterbilden möchten, als Selbstlerner vielleicht auf unserem Campus, aber auch unsere Done-for-You-Produkte, also die Sachen, die wir direkt, mit denen wir euch begleiten können, in Anspruch nehmen möchten, ja, also eine Ration haben wollen, Trainingsplan individuellen, die vielleicht 1:1 Reitunterricht haben wollen, neben den ganzen Selbstlernangeboten, die du dann eben auf dem Online-Campus finden kannst. Und genau, wo Michelle und ich alleine einfach überhaupt gar keine Chance mehr hatten, diesen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss, den wir von euch bekommen haben, dann noch irgendwie zu bewältigen. Ich bin da ziemlich stolz drauf. Wenn ihr diesen Podcast hört, hat es vielleicht schon geklappt, dass wir eine neue Internetseite haben, die den Wandel, den Zuwachs auch spiegelt. Wenn es noch nicht geklappt hat, haben wir Weihnachten gemacht und dann kommt die Anfang des Jahres. Ist auch schön. Aber sie kommt. Da gibt es auch wieder neue Kompass-Calls. Und dann könnt ihr nämlich auch ganz neu nicht nur Kompass-Calls bei mir, sondern auch mit dem Team buchen in allen Bereichen. Und dann haben wir den Campus ganz wunderbar als Basis, quasi als Community für dich und dein Pferd etabliert, wo es Fachinput gibt, wo du dich selber informieren kannst und wo du dann im Baukastensystem dir das an professioneller Unterstützung dazu holen kannst, was du brauchst, ob das jetzt Hufe sind von der Thea oder ob das Rationen sind von Thea, Katrin und mir oder ob das Reitunterricht ist von Gitti und mir oder ob das Trainingspläne sind von uns allen zusammen oder ob das eine Ganganalyse von mir ist oder. Da können wir uns großartig unterstützen und da bin ich sehr, sehr dankbar für, denn jede von uns bringt natürlich auch noch mal eine eigene Biografie mit und manchmal gucken wir mit vier Leuten auf das gleiche Pferd oder auf die gleiche Ration und jeder von uns hat noch mal eine andere Idee dazu und das macht mir wirklich große Freude. Vor allem macht es mir große Freude, dass ich nicht alleine vorm Computer sitzen und weinen muss, wenn ich mit Problemen konfrontiert bin, die out of the box sind. Und es macht mir richtig große Freude, wenn ich sehe, die Mädels sind halt auch alle Masterklässler, wenn ich sehe, wie unglaublich fit die sind mittlerweile und wie unglaublich kompetent sie Probleme lösen können und angreifen können und wie gut wir damit vielen Pferden helfen können. Das ist, nee, guck mal. Eine Sache habe ich vergessen. Da bin ich jetzt so abgesunken hier in das, in die strategische Ausrichtung und in das Thema Beyond the Obvious, auch als Arbeitsprinzip mit dem Five Domain Model und dem One Welfare Model als Entscheidungsrahmen, dass ich ganz vergessen habe zu erzählen. Wir haben ja auch ganz nebenbei noch ein Gästehaus gekauft, das gegenüber von unserem Haus steht und das wir jetzt sowohl über Airbnb vermieten, aber mit dem wir eben auch in Zukunft dreimal im Jahr Fortbildungen anbieten. Um bei uns vor Ort, auch dazu gibt es demnächst eine neue Website. Ich verspreche, ich arbeite so schnell wie ich kann, aber dadurch, dass ich so unglaublich lange krank war, sind einige Projekte, ja, so ein bisschen in Verzug gegangen. Aber wir stellen sie online so schnell wie möglich. Und das ist für dich eine Möglichkeit, einmal um dich selber weiterzubilden. Wir arbeiten zusammen mit einer sehr tollen Yoga-Lehrerin, die uns im Rahmen dieser Kurse hier auch ein bisschen noch so einen Retreat-Charakter verleiht. Wir können bei uns im Gästehaus, lass mich kurz zählen, oben zwei, drei, vier, sechs, sieben, maximal acht Leute unterbringen. Wenn es ganz viele werden, haben wir noch ein zweites Gästehaus, was wir anmieten können zur Verfügung. Das ist also eine großartige Sache. Wir haben das in diesem Jahr schon mal mit einigen Masterclasslern getestet. Die haben das getestet und für gut befunden. Das machen wir also weiter, sodass wir auch die Möglichkeit haben, hands-on Ausbildung anzubieten. Was ich in Zukunft nicht mehr sehr viel machen werde, es sei denn nur noch bei ausgewählten Arrangeuren, sind Praxiskurse, Reitunterricht. Das erzähle ich euch mal in einem anderen Podcast, warum das so ist. Aber ich glaube, das ist etwas, wo ich rausgewachsen bin. Ich möchte keine Pferde mehr unterrichten, die nicht vorher bei mir in der Ganganalyse waren, weil ich einfach ja, leider, das hört sich ziemlich blöd an, wenn man das so sagt, ne? Ich mag das nicht so gerne. Vielleicht auch ein bisschen Imposter-Syndrom. Aber leider bin ich immer noch ein Einzelfall. Leider sehen nicht so viele Menschen Ganganomalien und auch Läsionen. Und wenn Menschen zu einem Reitkurs kommen, dann erwarten die ja vom Reitlehrer auch eine Leistung, nämlich Reitunterricht. Und ich habe überhaupt gar keine Lust, lahme Pferde zu trainieren. Und ich habe noch weniger Lust, Pferde zu trainieren, die zum Beispiel neurologische Fehler zeigen. Und ich würde sehr gerne diesen Pferden und diesen Menschen weiterhelfen und ich würde denen sehr gerne erklären, was da eigentlich los ist, wie man dem Pferd helfen kann, wie man da diagnostisch in Zusammenarbeit mit dem Tierarzt dann weiterkommt, wie wir die Ration einstellen können, wie wir dann einen Trainingsplan bauen können und so weiter und so weiter. Aber das klappt nicht in einem Wochenendkurs. Und da bin ich hin und her gerissen zwischen, ich möchte eine Leistung erbringen als Dienstleister, aber eben auch dem sehr hohen Ethikanspruch, den ich habe. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das in näherer Zukunft so nicht mehr zu machen, sondern mit anderen Konzepten zu arbeiten, zum Beispiel den Retreats. Zum Beispiel mit dem Online-Campus, zum Beispiel mit den Done-for-You-Produkten hier, wo ich dann auch meine eigenen ethischen Vorgaben oder ja, meinem eigenen Gefühl folgen kann und dem nicht untreu werden muss. Ist für mich im Moment erstmal stimmiger. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber ich habe das Gefühl, dass ich euch von meinem Schreibtisch aus mit einer sinnvollen Wissensvermittlung, mit guten Fortbildungen in Bereichen, die man eben noch nicht so oft gehört hat, im multidisziplinären Bereich viel besser weiterhelfen kann, als wenn wir uns für drei Unterrichtseinheiten treffen und so tun, als könnten wir alles fixen. Das können wir nicht, Quatsch. Da möchte ich in einen anderen Werkzeugkasten greifen. Und im Umkehrschluss macht mir das sehr, sehr viel Spaß, Pferde zu betreuen, Pferde zu begleiten, Pferde in die Gesundheit zu begleiten. Und die dann auch wieder, ja, wenn der Rehabilitationsprozess zum Beispiel abgeschlossen ist, zurück in die Leistung zu führen und dann zu sehen, ich habe jedes Jahr richtig noch einen Kurs in Oslo aus mit Bent, um mir dann anzugucken, wie die Pferde dann auch wieder im Reitkurs mit Bent strahlen können. Das macht mir Spaß. Das finde ich großartig. Dann haben die auf einmal einen Taktplan, Schritt, Trab und Galopp. Dann haben die, ne, dann können die auch versammeln, dann können die auch Seitengänge, dann können die auch vom Sitz geritten werden. Der Reiter wird nicht mehr ständig zu einer Seite gesetzt und wir haben auch kein Stressproblem mehr und so, weil wir die Wurzel angepackt haben und eliminiert haben. Das macht mir richtig, richtig, richtig viel Spaß und darauf möchte ich mich in Zukunft konzentrieren. Ich habe noch ein anderes Projekt, ein großes Projekt für 2026. Das ist sicherlich der Summit. Wir kümmern uns um das Thema Inside the Equine Mind. Er wird gigantofantastisch großartig. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Wenn ihr ihn nicht verpassen wollt, die Warteliste gibt es schon auf der Internetseite. Ihr könnt euch eintragen. Ihr werdet dann als Erste informiert. Ich habe aber noch ein anderes Projekt. Ich möchte mich nämlich, sobald Equidemia gut funktioniert, also sobald unsere neue Struktur wirklich gut funktioniert, einen Moment mal zurückziehen aus dem Tagesgeschäft. Ich habe da so ein ganz dringendes Buch zum Thema Movement Science und Gang Anomalien und Belastungsgrenzen, das dringend geschrieben werden will. Da ist die Zeit für reif. Ich gehe damit schon ziemlich lange schwanger. Und habe jetzt das Gefühl, dass es geboren werden will. Und das ist mein großes Projekt für das nächste Jahr. Deswegen werdet ihr demnächst auch im Podcast immer mal wieder die Kitty hören, immer mal wieder die Thea hören zu verschiedenen Themen. Und ja, ich glaube, es wird großartig. Ich glaube, wir können das mit Humor anfassen. Und ich glaube, mit Humor und Liebe und so wird das ein ganz, ganz großartiges Projekt. 2025, tja, hat also erstmal alles wild durcheinander gewürfelt. War es jetzt das Jahr der großen Antworten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es sicherlich das Jahr der besseren Fragen. Und vielleicht ist es auch ganz genau der Punkt. Denn unser Pferdetraining, das wird nicht besser. Nur weil wir mehr wissen, sondern auch weil wir ehrlicher hinschauen und wo wir, wenn wir wissen, wo Wissen endet und Verantwortung beginnt und wie wir das ans Pferd bringen können und wie wir dabei auch den Menschen nicht aus den Augen verlieren. Und ich bin dankbar und froh und stolz für alle, die das mittragen. Und damit meine ich natürlich vor allem euch, unsere Community auf Instagram, aber auch hier im Podcast. Ich freue mich immer sehr ehrlich über jedes Feedback, was ich bekomme, über jede E-Mail, die ich bekomme, über jede DM, die ich bekomme. Wir bemühen uns immer sehr, auch alles zu beantworten. Und wir werden eure Hinweise natürlich auch in 2026 weiter bearbeiten. Wir hatten einen unglaublichen Wachstum im Podcast. Der hat sich irgendwie, ich glaube, verzehnfacht in diesem Jahr. Ich freue mich darüber, wenn ihr uns weiter unterstützt, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr uns auf Spotify abonniert oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir haben natürlich seit diesem Jahr auch die Equidemia-App. Da ist viel Herzblut und Hirnschmalz und auch graue Haare reingegangen, die ihr euch runterladen könnt. Und über den App Store ganz langweilig und wo es zum Beispiel den Podcast ganz kostenfrei zu hören gibt. Einen Nachteil hat die App. Ihr müsst euch erst wenigstens ein Freebie bei mir runterholen, damit ihr dann auch ein Benutzerkonto habt und dann funktioniert die App erst. Deswegen spielen wir die auch nur über die ja, Dankesnachrichten quasi aus. Genau, großes Thema. Es wird großartig. Ich wünsche euch einen Ja, wunderschönen Jahreswechsel, gute Feiertage und überhaupt alles, was man euch so wünschen kann. Lass uns gemeinsam 2026 noch mehr großartige Dinge tun. In diesem Sinne, bis bald.